Frauen bilden Freiburg ist eine Veranstaltungsreihe der Gleichstellungsakteurinnen der Universität, der Pädagogischen Hochschule, der Musikhochschule, der Katholischen Hochschule sowie der Liste Unabhängige Frauen Freiburg. Sie wurde von Professor Dr. Gabriele Sobich, der Gleichstellungsbeauftragten der Pädagogischen Hochschule, im Rahmen der 900-Jahr-Feier der Stadt Freiburg initiiert. Der Begriff Bilden im Titel des Projekts ist dabei bewusst doppeldeutig zu verstehen. Er zeigt auf, dass Frauen nicht nur die Hälfte der Stadtbevölkerung bilden, sondern zentrale Lehr-, Ausbildungs- und Führungspositionen etwa an Freiburger Hochschulen ausfüllen und damit die Ausbildungs- und Bildungslandschaft Freiburgs zu einem erheblichen Teil mitentwickeln und mitgestalten. Mit der Veranstaltungsreihe werden beispielhaft Facetten des Wirkens von Frauen in Freiburg in mehreren Teilprojekten nachgezeichnet. Das Teilprojekt, welches im heutigen Beitrag im Fokus steht, befasst sich mit Karrierewegen von Wissenschaftlerinnen an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Im Laufe der Sendung gehen wir darauf ein, wie die jeweiligen Berufskarrieren der Wissenschaftlerinnen verlaufen sind und auf welche Weise sie Chancen genutzt und Hindernisse gemeistert haben. Des Weiteren wollen wir erfahren, inwiefern ihr Engagement in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Lehr- und Fachkräften sowie in kooperativen Schul- und Wissenschaftsprojekten mit Kindern und Jugendlichen die Bildungslandschaft Freiburgs prägen. Insgesamt 5 Wissenschaftlerinnen der Pädagogischen Hochschule wurden dazu im Rahmen des Projekts interviewt. Wir stellen diese nun als erstes kurz vor. Die Interviews führte Sebastian Hartung vom Institut für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Katja Maas ist Professorin für Mathematik und ihre Didaktiken sowie auch Direktorin des International Center for STEM Education, kurz ICSI.
Die Ziele von ICSI und damit auch meine Arbeitsschwerpunkte, sonst hätte ich es nicht begründet, sind die Durchführung von Forschung im MINT-Bereich, insbesondere Mathematik, die eben auch relevant für die Praxis sind. Also mir liegt sehr viel am Praxistransfer, weil ich es wichtig finde, Forschung nicht nur so für sich zu machen. Das heißt, so Fragen wie effektiv sind bestimmte Unterrichtsansätze im MINT-Unterricht oder so. Und auch basierend auf der Forschung Unterrichts- und Fortbildungsmaterialien zu entwickeln und Fortbildungen für Lehrende zu entwickeln oder Ausbildungskonzeption.
Monika Löffler ist Leiterin des Lernradios an der PH und Landeslehrpreisinhaberin.
Mein Forschungsschwerpunkt ist handlungsorientierte Medienpädagogik. Ich leite hier an der Hochschule das Lernradio. Das ist jetzt seit 13 Jahren on air. Beschäftige mich viel mit Demokratieprozessen, Medienbildung, Digitalisierung und ja, da relativ breitbandig auch. Das ist so mein persönliches Forschungsinteresse und das Arbeitsfeld hier an der Hochschule beschäftigt sich schon mit Audio im Schwerpunkt, fachübergreifend.
Inge Lore Ohmen-Welke ist Professorin für Deutsch und ihre Didaktiken und sie ist aufgrund ihres Engagements, unter anderem auch aufgrund der Etablierung der Fachrichtung Deutsch als Zweitsprache, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Sie ist seit 2008 berentet und nach wie vor in der akademischen Welt aktiv.
Ich publiziere noch und halte noch Vorträge, mehrheitlich über didaktisch, deutschdidaktisch oder sagen wir mal sprachdidaktisch. Und da ist das Hauptgebiet im Zuge der Migrationsgesellschaft, der mehrsprachige Ansatz in der Schule.
Katja Scharenberg ist Juniorprofessorin für Inklusion und Heterogenität. Sie beschäftigt sich vor allem mit sozialer Partizipation und Peer-Beziehungen in Schulklassen.
Also ich schaue so ein bisschen, wie sind Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf integriert in die, ins Klassenzimmer oder in inklusive Klassen sozusagen. Wie kann das gelingen? Von welchen Bedingungen hängt das ab?
Michaela Oettle ist wissenschaftliche Mitarbeiterin auf einer Postdoc-Stelle in der Abteilung für Physik und ihre Didaktik. Durch das Projekt Teilchenwelt, mit dem das Thema Teilchenphysik in die Schulen gebracht werden soll, hat sie Kontakte zur Europäischen Organisation für Kernforschung in Genf geknüpft. Nach ihrer Diplomarbeit hat sie dort auf einer Koordinationsstelle gearbeitet, in deren Rahmen sie Workshops für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler koordiniert hat.
Ich war eben in so einer Abteilung für, die heißt Outreach, also Öffentlichkeitsarbeit im Prinzip.
Okay.
Also die haben die ganze Besucherkoordination gemacht, das ist eben die Aufbereitung für die Öffentlichkeit.
Von Genf ist sie an die PH Freiburg gewechselt, da hier eine Promotionsstelle zum Thema Fachwissensmodellierung in der Teilchenphysik ausgeschrieben worden war.
Und deswegen habe ich jetzt in meiner Promotion untersucht, welches Fachwissen Lehrkräfte eigentlich benötigen, um Teilchenphysik zu unterrichten.
Nach dieser kurzen Vorstellung wollen wir nun einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, unter welchen Bedingungen die Wissenschaftlerinnen aufgewachsen sind und wie sie ihren Weg in die akademische Welt gefunden haben. Katja Maas ist in Kassel aufgewachsen. Ihr Vater war im Handel tätig, ihre Mutter war Hausfrau.
Also meine Eltern sind selber keine Akademiker, aber sie haben mir immer vermittelt, wie wichtig ein guter Beruf ist.
Sie wurde deshalb seit ihrer Kindheit von ihren Eltern gefördert. Ihre Mutter hat ihr Fleiß und Zielstrebigkeit vermittelt und ihr Vater?
Und mein Vater hat so die Kreativität übernommen. Mhm. Er hat mit mir gebastelt, gemalt und aber auch so mein Interesse für Technik gefördert. Mhm. Er hat mit mir mit Eisenbahnen, mit Autos gespielt, gewerkt, mit Holz und mit Strom, also mit Kabeln nur haben wir rumgebastelt und auch mein Interesse an Natur und Tieren gefördert. Mhm.
Sie berichtet, dass sie eine sehr gute Schülerin war, was sie vor allem der Förderung ihrer Eltern zuschreibt.
Dann habe ich mich fürs gymnasiale Lehramt entschieden und dann erst Mathematik und Biologie studiert, mein Examen gemacht und dann habe ich gedacht, weil damals die Chancen für Stellen sehr schlecht waren, ich studiere noch Erweiterungsfach Informatik, damit ich auf alle Fälle eine Stelle bekomme.
Ihre Eltern konnten ihr das Studium nicht finanzieren. Darum war sie in ihrem Erststudium auf BAföG angewiesen und als sie später Informatik studierte, hat sie ihren Lebensunterhalt neben dem Studium selbst bestritten. Sie hat nach dem Referendariat 10 Jahre als Lehrerin gearbeitet
und habe dann aber parallel zur Arbeit in der Schule promoviert, weil ich einfach weiter dazulernen wollte.
Monika Löffler ist in Furtwang im Schwarzwald aufgewachsen. Ihre Eltern haben beide in einer Fabrik gearbeitet.
Also ich bin aus dem Arbeiterhaushalt. Mein Vater ist gestorben, als ich 13 war. Und ja, habe dann mit meiner Mutter noch gelebt. Ich habe 3 Geschwister, die sind wesentlich älter als ich. Ich war ziemlich selbstständig einfach und habe mich dann auch entschieden, ich gehe.
Nach der mittleren Reife zieht sie nach Baden-Baden und beginnt eine Ausbildung zur Dokumentationsassistentin beim Südwestfunk.
Im 2. Lehrjahr konnte ich nach Freiburg wechseln, bin dann eben hier zum Südwestfunk nach Freiburg und bin dort in eine Haus-WG gezogen. Leute, die studieren und so waren aus meinem näheren Umfeld, kannte ich außer meinem ältesten Bruder, der Lehramt studiert hat, kannte ich niemanden. Meine Eltern, die Freunde und so, das waren einfach alles jetzt nicht unbedingt aus dem bildungsnahen
Kontext.
Sie beschließt nach der Ausbildung ihr Abitur an einer technischen Oberschule nachzuholen.
Das war natürlich dann schon hart, mit 4 Fächern Abitur zu machen, davon Mathe und Physik. Und nebenher einfach auch arbeiten zu müssen, weil also elternunabhängiges BAföG ist schön, aber für die Miete in Freiburg hat es auch damals schon nicht gereicht.
Das Studium, parallel zur Kindererziehung, beschreibt sie als Herausforderung.
Frauen mit Kindern, denen wurden ganz stark Rollen zugeschrieben, also Männer mit Kindern natürlich auch, aber ich hatte ein gutes Netzwerk. Also ich hatte Freunde, die auch studiert haben, aber wir haben dann auch, als die Kinder in die Schule kamen, einen Förderverein gegründet, um eine Kernzeitbetreuung herzustellen.
Inge-Lore Ohmen-Wilke ist im Ruhrgebiet der 50er und 60er Jahre aufgewachsen. Ihr Vater war im Kohleabbau als Elektroingenieur tätig, ihre Mutter war Hausfrau und gelernte Schneiderin.
In meiner Klasse waren lauter Kinder von Vätern, die vor Kohle gearbeitet haben. Und ich habe da natürlich auch in meiner Teenagerzeit sehr stark diese Italiener-Migration. Also erstmal waren das diese jungen Männer im Alter von 17 bis 30. Und die pfiffen uns hinterher und hatten immer strenge Auflage, nicht zu antworten und ja, mit keinem zu sprechen. Alle Mütter im Ruhrgebiet waren schrecklich ängstlich, dass ihre Töchter da gleich verführt würden. Okay.
Sie zeigt früh ein Interesse für Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen.
Wir hatten in unserer Pfarrjugend zum Beispiel die Tochter eines Bauunternehmers, der die nach Italien schickte und dann auch italienische Schülerinnen zu Hause hatte, Gastschülerinnen. Das habe ich bewundert wie nichts. Ich war auf einer katholischen Donnenschule, die hieß Schwestern der christlichen Liebe, Töchter der allerseligsten Jungfrau Maria von der unbefleckten Empfängnis e.V.
Wow,
das war so ein moderner Orden aus dem 19. Jahrhundert. Und die hatten das Ziel, an ihrer Schule Gattinnen für katholische Führungskräfte zu erziehen. Oh. Und die ganze Schulzeit ging es auch immer darum, dass der zukünftige katholisch sein müsste.
Frau Ohmen-Welke hat in Tübingen Realschullehramt mit den Fächern Geschichte und Französisch studiert und bis 1972 im Lehrberuf gearbeitet. Das Studium im Fach Deutsch hat sie in Eigeninitiative berufsbegleitend absolviert.
An der Realschule muss ich auch Deutsch unterrichten. Dann habe ich mir gedacht, das kann ja nicht schlecht sein, wenn ich das auch ein bisschen studiere. Mhm. Und in Tübingen wohnt, ist das natürlich toll. Mhm. Bin ich dann, wenn ich Zeit hatte, in die Uni gegangen, eben auch zu Seminaren und so.
Nachdem ihr jedoch eine Referendariatstelle in diesem Fach verweigert wurde, orientierte sie sich hin zu einer akademischen Laufbahn.
Ich habe dann geguckt, was kann ich sonst mit meinem Staatsexamen machen, und dann stieß ich auf die PH in Esslingen. Da war gerade eine Assistentenstelle frei, da habe ich mich beworben und so ging es dann los.
Katja Scharenberg ist in Moers aufgewachsen.
Also wohlbehütet, würde ich sagen. Mhm. Hatte, glaube ich, eine sehr angenehme und eine schöne Kindheit im Prinzip.
Ihr Vater ist Beamter im öffentlichen Dienst und ihre Mutter hat als Industriekauffrau gearbeitet.
Meine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen und alle sind neu verheiratet. Ich bin zu einer Schule gegangen, auf ein Gymnasium, wo es auch ein sehr gutes Umfeld war.
In die Berufswahl?
Da hätten wir meine Eltern nicht reingeredet, sondern es war eher so, dass sie bewusst machen wollten, Kind, du musst einen Job ergreifen, von dem du nachher leben kannst.
Zum Studium der Soziologie ist sie dann nach Köln gezogen.
Und hatte dort einen Prof, der sich sehr begeistern konnte für das, was ich in einer Hausarbeit gemacht habe damals. Da ging es um Ungleichheiten von oder Bildungsbenachteiligung von Migranten, so im weitesten Sinne. Und den hat es einfach sehr interessiert und der hat mich so ein bisschen auf den Trichter gebracht, zu dem Thema meine Magisterarbeit zu schreiben.
Während ihres Studiums entstand auch schon der Wunsch, im akademischen Bereich zu arbeiten.
Und da habe ich im Prinzip so ein bisschen, bin ich das erste Mal mit empirischer Arbeit sozusagen im wissenschaftlichen Kontext in Berührung gekommen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe damals dann eine Stelle bekommen in Dortmund. An der Uni, genau, an einem Forschungsinstitut, wo ich sozusagen direkt in ein Projekt einsteigen konnte. Also es war so ein nahtloser Übergang zwischen Studium und
Sofort dann auch wahrscheinlich.
Michaela Oettle ist in Freiburg aufgewachsen. Ihr Vater ist technischer Zeichner und ihre Mutter Grundschullehrerin.
Ich war auf einer Mädchenschule, auf dem Ursula-Gymnasium. Und also ich war halt gut in der Schule. Ich habe sehr, sehr gerne Physik gemacht. Ich habe immer schon gern Rätsel gelöst und Physik studieren ist irgendwie Rätsel lösen ohne Ende.
Ihr Diplomstudium der Physik an der Uni Freiburg hat sie mit einer Diplomarbeit zum Thema experimentelle Teilchenphysik abgeschlossen. Während ihres Studiums entdeckt sie ihr Interesse, ihr Wissen auch anderen weiterzugeben.
Ich hatte aber im Studium immer schon so irgendwie das Interesse dran, in Richtung Lehramt zu gehen. Ich hatte interessiert, wie man lernt und wie man auch so anderen Leuten was erklärt, so dass sie es halt verstehen.
Frau Oettle schließt derzeit ihr Promotionsvorhaben ab und habilitiert sich anschließend in der Physikdidaktik. Bei dem Weg in Richtung akademische Karriere berichten einige der Frauen von Schlüsselerlebnissen, die sie motiviert haben, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen. Für Katja Maas war Mathematik als Berufsinhalt bereits sehr früh gesetzt.
Schon vom ersten Schuljahr oder vor dem ersten Schuljahr war für mich klar, ich mache irgendwie Mathe.
Sie engagierte sich für das Ziel, Schülerinnen und Schüler für Mathematik zu faszinieren.
Dann habe ich aber irgendwann gedacht, ich möchte jetzt indirekt mehr Schülerinnen und Schüler erreichen. Und dann entstand der Wunsch, dass ich in die Lehre, Ausbildung und Forschung gehe, um eben diese Ansätze weiter zu verbreiten. Also wenn ich mir auch angucke, wie viele Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen, wie viele Menschen heutzutage durch die Gegend laufen und sagen, um Gottes Willen, lass mich bloß mit Mathe in Frieden, wo doch eigentlich Mathematik so eine wichtige Grundlage ist für viele Dinge unseres Alltags, um gewisse gesellschaftsrelevante Fragen zu verstehen, zu wissen, gibt es nun eigentlich einen Klimawandel oder nicht. Gerade in so Diskussionen um Fake News finde ich das wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist für mich ein sinnhafter Mathematikunterricht das Wichtigste von allem. Es nützt nichts, wenn die einfach nur binomische Formeln auswendig können, sondern die müssen auch verstehen, wofür man es macht.
Bei Monika Löffler war es das bereits erwähnte Zusammenleben mit Studierenden in einer Haus-WG, welches ihre Perspektive erweitert hat.
Ich fand es einfach spannend. Also in der WG auch allein schon durch die Zusammensetzung. Also mit einem Ur- und Frühgeschichtler zusammenzuwohnen, der Archäologie noch macht und was weiß ich, einem Philosophen, eine Soziologin hat damit gewohnt, eine Volkskundlerin, Juristen und so. Die Gespräche, die wir hatten, waren einfach total spannend. Und
Inge-Lore Ohmen-Welke beschreibt, dass sie dabei nicht in erster Linie auf die Karrierechancen geblickt hat.
Ich habe eigentlich nicht gesagt, ich möchte diesen akademischen Weg gehen, sondern ich habe geguckt, wo kann ich das, was ich arbeiten will, Deutschdidaktik mit Einbeziehung anderer Sprachen und so, und dann auch für die Kinder arbeiten.
Ihre frühe Leidenschaft für andere Sprachen und ihr Interesse für Menschen aus anderen Kulturkreisen wurde durch eine Erfahrung in ihrer Schulpraxis noch verstärkt.
Also stellen Sie sich vor, wir hatten Schulpraxis in Stuttgart unter Türkheim, ja? Da waren die ganzen Mercedes-Gastarbeiter in den Klassen. Und ganz hinten sitzt einer, drei Bänke hinter den anderen, ganz am Ende der Klasse, ganz alleine. So. Und also ich halte so meine Stunde und dann frage ich den da hinten was und sag zuerst, du kannst auch mal was sagen, sag mir zuallererst mal, wie du heißt. Da brüllt die ganze Klasse Kaktus. Und dann sage ich, ich habe euch nicht gefragt, ich habe den Jungen gefragt, wie er heißt. Dann sagt der Lehrer, ja, der heißt Kaktus. Das war ein Grieche, der hieß Yorgos. Und so war die Situation. Und da habe ich einfach gedacht, da muss ich was ändern. Das geht so nicht.
Kann ich sagen, ja.
Also das heißt, es war gar nicht so die akademische Motivation, die lief immer mit. Aber es war diese pädagogische Motivation und das Spaß an Sprachen natürlich auch. Aber die pädagogische Motivation, dass ich dachte, da wird es dringend Zeit, dass sich jemand darum kümmert. Das ist schon eine sehr gute Sache, einfach weil auch damit man ja Menschen hilft. Ne? Die streiten wir immer händig, die Sachen klären, die Menschen stärken und so. Und ja, auf der Schiene sind wir dann damit okay.
Auch Katja Scharenberg zieht ihre Motivation aus der gesellschaftlichen Relevanz ihres Forschungsgebiets, der Inklusion.
Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, mich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig finde ich das sehr spannend, also dass ich einfach ein Thema bedienen kann oder an einem Thema arbeiten kann, was von unglaublich hoher Relevanz ist, gesellschaftlich wie politisch oder bildungspolitisch. Es geht um Bildung, klar im weitesten Sinne, also zu überlegen, über wen sprechen wir da, das sind Schülerinnen und Schüler, sozusagen die nachwachsende Generation. Und zu überlegen, wie kann man Strukturen erforschen, sozusagen, wovon Bildungsprozesse abhängen, aber auch gleichzeitig zu überlegen, an welchen Stellen kann man denn ansetzen, um die zu verbessern.
Wir haben die Wissenschaftlerinnen nun ein Stück weit kennengelernt, zumindest bis zu dem Startpunkt ihrer wissenschaftlichen Karriere. Interessant sind nun vor allem die unterschiedlichen Strategien, welche die Frauen genutzt haben, um sich in ihrer jeweiligen Domäne eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Inge-Lore Oman-Welke hat sich zum Beispiel stets das selbst geschaffen, was notwendig war, um ihre pädagogische Motivation umzusetzen. Während ihrer Berufstätigkeit hat sie vor allem die Fachrichtung Deutsch als Zweitsprache mitbegründet und weiter vorangetrieben.
Deutsch als Fremdsprache hatten sie schon, aber niemanden, der das wirklich professionell machte. Deutsch als Zweitsprache lief so ein bisschen nebenher. Es gab schon Leute, die sahen, dass da ein Bedarf bestand. Aber dass man das jetzt grundsätzlich zu seiner Aufgabe gemacht hätte, das gab es noch nicht. Und ich denke, das hat sich dann gut ausgeweitet.
Für sie ist es eine zentrale Strategie, Netzwerke zu bilden und zu nutzen.
Also es kamen so Vernetzungen zustande. Und hier im Hause gab es eben auch Kollegen, die da sehr interessiert waren und auch an den Auslandsbeziehungen gebastelt haben. Da gab es dann auch über die europäischen Kontakte, die man vom deutsch-französischen Jugendwerk, da lernt man andere kennen. Dann hat man das Erasmus-Programm, arbeitet mit Leuten, die unsere Studenten woanders betreuen, wir betreuen deren und so weiter. Und es gibt plötzlich Zirkel mit verschiedenen Hochschulen. Und plötzlich hat man Kontakt mit 10 oder 20 Hochschulen und kennt auch die Kollegen.
Auf ihre genutzten Chancen blickt sie sehr positiv zurück.
Von dem, was damals so zu machen war, habe ich eigentlich in dem Bereich, der mich interessiert hat, den habe ich ja dargestellt, das Beste draus gemacht und auch viel angestoßen. Also beispielsweise in meinen Fachverbänden. Und wurde ich auch nicht eingeschränkt, sondern die Initiativen wurden aufgegriffen.
Monika Löffler sieht hingegen ihre Stärke in der Position als Beobachterin und Fragestellerin.
Ich bin schon gerne auch so eine Beobachterin, wie machen andere. So ihre Sache, wie drücken die sich aus, wie kommen die zu ihren Ideen und welche Probleme haben die eigentlich?
Sie hat aus dieser Perspektive vor allem Chancen während des Studiums genutzt, um Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Betriebs zu gewinnen.
Ja, also Tutorin zu sein, fand ich schon immer echt gut. Auch um noch besser beobachten zu können. Ich habe bei der Landeszentrale für politische Bildung schon während dem Studium dann angefangen, Seminare zu geben. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Ja, da habe ich dann später auch weitergearbeitet. Da haben wir so ganze Seminarreihen auch konzipiert und durchgeführt.
Eine weitere Chance sieht sie in der Vernetzung unter Kolleginnen und Kollegen.
Was ich schätze hier, ist, dass man sehr schnell Kontakt zu sehr vielen Leuten haben kann, wenn man ihn haben will. Klar, wir haben alle viel zu tun. Nichtsdestotrotz kann man schon sehr interdisziplinär hier auch agieren. Die Interdisziplinarität mag ich und auch so bei vielen Kolleginnen und Kollegen die Offenheit.
Sie beschreibt ihre Arbeitsbereiche im Radio als vielfältig und so müssen auch die Strategien immer flexibel angepasst werden. Sie schätzt gerade diese Flexibilität sowie das gemeinsame Arbeiten mit anderen Menschen.
Ich habe das große Glück, irgendwie über das Radio Leute wirklich auch näher kennenzulernen und so und auch Prozesse wirklich begleiten zu können.
Dass die Menschen, mit denen sie zu tun hat, so unterschiedlich sind, das schätzt sie besonders.
Also das ist schon, finde ich schon richtig klasse. Und vor allem, dass ich natürlich mit den unterschiedlichsten Gruppen zusammenarbeiten kann. Also von der Seniorinnenredaktion bis hin zu kleinen Kindern im Kindergarten, mit denen wir auch Projekte machen.
Eines ihrer Ziele ist es, soziales Lernen bei den Studierenden zu fördern.
Die lernen richtig Radio machen und reflektieren dadurch aber natürlich auch pädagogische, also erziehungswissenschaftliche, soziologische Phänomene etc. Bis hin zu sozialpädagogischen logischerweise, weil es sind immer Gruppenprozesse.
Auch Katja Maas zieht im Kontext der von ihr genutzten Chancen ein positives Fazit.
Ich habe das Gefühl, dass ich alle Chancen, die ich gesehen habe, auch wahrgenommen habe. Ich hatte die Chance zu studieren, was für mich als Kind von nicht-akademischen Eltern nicht selbstverständlich war. Oder auch aufs Gymnasium zu gehen und habe das wahrgenommen. Ich wollte promovieren und dann war es auch schwierig, erstmal eine Stelle zu kriegen, auf der man geeignet promovieren konnte. Und da, wo wir gerade gewohnt haben, dann habe ich es halt parallel zum Job an der Schule gemacht. Dann wollte ich den Professor an der Hochschule haben und als dann das Angebot in Freiburg kam, habe ich es angenommen. Also ich denke, ich habe die Chancen, die ich hatte, ganz gut genutzt.
Wichtig ist ihr, den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis in den MINT-Fächern zu verbessern. Frau Maas gibt dazu ein Beispiel aus dem Teilprojekt Supporting Mathematics and Science Teachers in Addressing Diversity and Promoting Fundamental Values. Kurz MASTIF.
In dem Projekt haben wir eine Fortbildung entwickelt, die Lehrerinnen und Lehrer unter anderem darin unterstützen soll, dass sie zur Demokratiebildung im MINT-Unterricht beitragen. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, wie basierend auf Naturwissenschaften Entscheidungen getroffen werden, welche anderen Aspekte außer den naturwissenschaftlichen Evidenzen auch noch in die Entscheidung einfließen und wie so der Zusammenspiel von Naturwissenschaft und gesellschaftlich relevanten Fragen funktioniert. Also beispielsweise, sollte man Windkrafträder aufstellen oder nicht?
Katja Scharenberg hat stets Synergieeffekte genutzt, um die Herausforderung ihrer akademischen Tätigkeiten zu meistern.
Das ist ein Riesenvorteil oder eine Riesenmöglichkeit, wenn man das hat, wenn man das Glück hat. Und das war bei mir tatsächlich so, dass ich die Projektarbeit mit der Dissertation verbinden konnte. Also ich habe schon viel Zeit und Energie auch in das Projekt reingesteckt, aber das lohnt sich alles für den einen Moment, wo man schreiben kann, die Datengrundlage meiner Studie ist dieses und jenes.
Eine besondere Herausforderung sieht Frau Scharenberg in dem für den wissenschaftlichen Kontext üblichen Standortwechsel.
Dazu gehört eine ganze Menge Mut, einmal mal so alles hinter sich zu lassen und einfach nochmal
neu. Komplettes soziales Setting.
Zugleich betont sie aber auch die positiven Effekte.
Weil jeder Hochschulkontext auch anders ist und mit anderen Voraussetzungen oder Herausforderungen verbunden ist. Und das einen eigentlich ja letztendlich nur bestärken kann in der Art und Weise, wie man sich weiterentwickelt.
Weiterhin sind Vernetzungen ein zentraler Baustein ihrer Tätigkeit.
Dass ich hier an der PH es geschafft habe, also nicht nur an der PH, aber sozusagen an dem Standort hier, mich zu vernetzen mit anderen Kolleginnen und Kollegen und hier mir einen Arbeitsbereich aufgebaut zu haben, in relativ kurzer Zeit eigentlich, das ging gut, wo ich ein eigenes Profil entwickelt habe, ein Forschungsprofil, ein Arbeitsbereich mit einem Teammitarbeitern, die das mittragen, die gemeinsam an Projekten arbeiten, durchaus an unterschiedlichen Projekten, aber wo wir sozusagen auch wie so ein Team haben, eine Arbeitsgruppe, wo man sich gemeinsam austauschen kann und vernetzen kann und ja, einfach zu wissen, da sind Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die mit mir auch gerne zusammenarbeiten.
Michaela Oettle betont, dass sie ihre Karriereschritte nicht weit im Voraus geplant, sondern stets die Chancen genutzt hat, die sich ihr geboten haben.
Ich hatte nie den Punkt, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt eine akademische Karriere, sondern irgendwie ging das dann immer so weiter.
Ihre Promotionsstelle im Rahmen des Freiburg Advanced Center of Education, kurz FACE, weiß Frau Oettle als Chance zu nutzen.
Ich habe mir jetzt sehr viel erarbeitet in der Promotionszeit. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein Projekt gehabt, was ein herausragendes Merkmal ist innerhalb der Physikdidaktikforschung, weil sich sonst vermutlich keiner an so ein Thema wie Teilchenphysik herangetraut hätte und ja, dadurch kennt man mich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen.
Michaela Oetle sieht zudem die Gestaltungsfreiheit als größte Chance des akademischen Betriebs.
Die Chance ist eigentlich immer da, dass man selber sich in die Richtung entfalten kann, entwickeln kann, die es einen irgendwie interessiert. Mhm. Das finde ich eine der größten Chancen in der Forschung.
Wie auch in anderen Arbeitsbereichen existieren in der akademischen Welt natürlich nicht nur Chancen, sondern es gibt auch einige Hürden, die es zu überwinden gilt. Diese können sich je nach Fachrichtung und Mensch unterscheiden. Die Erzählungen unserer Wissenschaftlerinnen legen nahe, dass es immer darauf ankommt, wie mit diesen Hürden umgegangen wird. So fokussiert Ingelore Ohmen-Welke nicht auf Hürden in ihrer Karriere, sondern rahmt diese eher als fachliche Herausforderung bei der Arbeit mit Mehrsprachigkeit.
Wenn Lehrpersonen mit anderen Sprachen arbeiten sollen und haben selber nicht den richtigen Hintergrund dafür, dann fühlen sie sich unsicher, dann blocken sie ab, dass die Kinder bloß nichts sagen und da muss man eben anders anfangen. Ja.
Auch Katja Maas sieht Hürden eher als Herausforderung.
Ich habe eigentlich nie empfunden, dass mir Hürden im Weg standen. Mhm. Es gab vielleicht Herausforderungen und da muss man sich dann überlegen, wie man damit umgeht. Ich habe immer versucht, Visionen zu haben und auch größere Ziele zu haben und sie umzusetzen. Mhm. Ein Credo von mir war auch immer, wenn irgendwas wiederholt nicht funktioniert, dann muss ich die Rahmenbedingungen ändern und dann funktioniert es auch. Mhm. Und das versuche ich umzusetzen. Mhm. Und ich glaube, diese Beharrlichkeit ist schon was mich auszeichnet. Mhm.
Monika Löffler spricht hingegen von der für sie sehr konkreten Hürde durch die Stigmatisierung von alleinerziehenden Müttern, die sie gleich zum Beginn ihres Studiums erfahren hat.
Zu meiner ersten Sprechstunde hier an der Hochschule, als ich mich immatrikulieren wollte, hatte ich keine Betreuung für meine Tochter. Und hat sie mit dabei. In der Sprechstunde war ja jetzt auch nichts Weltbewegendes. Und dann sagt der Professor zu mir, ich soll doch erstmal mich um mein Kind kümmern, bevor ich anfange hier zu studieren.
Um sprachliche Herrschaftsgesten besser verstehen zu können, hat Frau Löffler im Laufe der Zeit ein starkes Interesse am Zusammenwirken von Sprache und Macht entwickelt.
Was mich gerade brennend interessiert, also Sprache, Sprechen und die Macht von Sprache, das ist schon ein Punkt, der mich besonders beschäftigt. Mhm. Eben auch natürlich in Bezug auf Hate Speech. Also da lese ich viel, da interessiere ich mich für und war auch gerade jetzt diese Woche auf einer Podiumsdiskussion. Das war ganz spannend, dass ich war auf dem Podium zu Gast und war jetzt keine große öffentliche Sache, aber da haben wir uns über Medienethik unterhalten und also so dieser medienkritische Blick und dieser medienethische Blick und alles, was rund um Demokratie und Medien auch stattfindet und eben also so die Beschimpfungen auch von Frauen, dieses stark sexualisierte und so weiter. Mhm. Da habe ich ein großes Interesse dran, versuche ich in meinen Seminaren auch viel zuzumachen, weil Sprache halt einfach nicht neutral ist und je nachdem, wie wir sie verwenden, auch große Kerben schlagen kann. Mhm.
Katja Scharenberg sieht Hürden vor allem im Umgang mit Konkurrenzdenken in der akademischen Welt.
Wer mich gehindert hat, ist vielleicht manchmal einfach so dieses Konkurrenzdenken, was in der Wissenschaft, glaube ich, sehr extrem ist. Mhm. Also was man zum einen selber hat, natürlich, womit man sich auch selber blockieren kann. Es geht darum, höher, schneller, besser zu sein als andere. Und natürlich jeder schaut schon darauf, wo bleibt man selbst. Also man muss in einem Projekt zusammenarbeiten, aber natürlich jeder muss an seiner eigenen Weiterqualifikation arbeiten, an der DIS. Und das Projekt muss weitergehen. Und ist immer die Frage, wie viel investiert man ins Projekt, wie viel investiert man in die eigene Qualifikation.
In diesem Kontext sieht sie auch eine Hürde darin, den eigenen Ansprüchen zu genügen.
Der eigene Anspruch zu wissen, das geht immer noch besser. Also das ist auch was, wo man, glaube ich, irgendwann für sich selber so lernen muss.
Die Arbeit ist nie abgeschlossen.
Und man kann es immer noch besser machen. Und gleichzeitig muss ich, glaube ich, selber lernen, da auch dann pragmatisch mit umzugehen.
Außerdem beschreibt sie Orts- und Hochschulwechsel als schwierig für partnerschaftliche Beziehungen.
Wenn man Kinder hat, dann muss man einfach schauen, wie sich das vereinbaren lässt und welche Möglichkeiten sich dann geben, das mit der Berufstätigkeit zu vereinbaren. Mhm. Also dann stellen sich Fragen, wohin bewirbt man sich und ist man bereit, irgendwie umzuziehen, stellen sich ja nochmal von einem ganz anderen Hintergrund.
Michaela Oetle sieht vor allem die Ungewissheit bezüglich einmal der Verwendung ihrer Forschungsergebnisse und auch bezüglich einer beruflichen Perspektive als Hürde in der akademischen Arbeitswelt.
Also was man lernen muss, ist, dass man sich irgendwie im wissenschaftlichen Alltag zurechtfindet und insbesondere der Ungewissheit leben muss, weil es sehr häufig sowohl inhaltlich gerade irgendwie so aussieht, als würde es nicht weitergehen, als auch perspektivisch nicht klar ist, was passiert eigentlich mit meinen Ergebnissen, was passiert mit meinem Vertrag, wenn er ausläuft und so weiter. Und diese Ungewissheit auszuhalten und zu denken, es geht schon irgendwie weiter, war für mich die größte Hürde.
Die Interviews mit den Wissenschaftlerinnen wurden anlässlich des Freiburger Stadtjubiläums geführt. Aus diesem Grund bietet es sich hier an, einen Blick darauf zu werfen, welche Wirkungen sie mit ihrer Arbeit nach Freiburg erzielen. Katja Maas kann nachweislich durch ein großes Angebot an Fort- und Weiterbildung nachhaltige Wirkungen erzielen, vor allem in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, also in dem MINT-Bereich.
Ich hoffe halt auch mit meiner Arbeit gerade hier in Freiburg, das ist das Erste, wo wir hinreichen, dass wir damit Veränderungen im MINT-Unterricht bewirken. Und ich habe gesagt, wir bekommen in der Regel gute Rückmeldungen und arbeiten auch mit den Partnern zusammen. Die Rückmeldungen, die wir aus Fortbildungen bekommen, aus Ausbildungsseminaren, wenn wir da Erhebungen machen, die sind eigentlich durchweg gut oder auch sehr gut innerhalb gewisser Spannbreiten, sodass ich hoffe, dass wir bei den Lehrerinnen und Lehrern, mit denen wir zusammenarbeiten, schon eine Wirkung haben und damit indirekt auf die Schüler. Das zeigen zumindest die Daten.
Monika Löffler wirkt mit ihrer Radiotätigkeit recht augenscheinlich oder besser gesagt ohrenscheinlich nach Freiburg hinein.
Meine Arbeit ist öffentlich. Das ist manchmal natürlich auch anstrengend, weil wir sind einfach 14 Stunden die Woche on air. Wir senden in Freiburg auf der 88.4 zusammen mit der Uni und sind zu hören in Freiburg und das strahlt auch zurück zu uns natürlich. Also wir kriegen viele Anfragen. Wir kooperieren ja mit wahnsinnig vielen Schulen ständig und dauernd, Kurzprojekte, Langzeit. Also im Bildungsbereich, aber auch so, sagen wir mal, gesellschaftlich. Da würde ich es mal sagen, sind wir ganz schön zu hören.
Inge-Lore Ohmen-Welke blickt stolz auf das Erreichte.
Also da kann ich ganz unbescheiden sagen, prima. Abgesehen davon, dass ich mit dem Kollegen zwei Handbücher rausgegeben habe. Deutsch als Fremdsprache gab es schon, aber Deutsch als Zweitsprache gab es noch gar nicht. Da sind wir die Ersten, die damit auf den Markt gekommen ist.
Im Freiburger Kontext erwähnt sie die Wirkung auf ihre Studierenden.
Ein Punkt war natürlich, dass unsere Studenten und Studentinnen, dann Lehrer, am liebsten in Freiburg wurden. Manchmal schlägt es zurück, ich komme neulich zum Neurologen, da sagt er zu mir, meine Frau hat bei Ihnen Examen gemacht.
Zudem hat sie in Freiburg den Verlag Filibach gegründet und auch durch ihre verschiedenen Projekte über die Jahre Spuren in der Stadt hinterlassen.
Dann hatte die Stadt Geld gekriegt von der UNESCO, das war so Ende der 2000er Jahre, für Projekte an Schulen und die wollten dann Initiativen machen innerhalb der Lehrerfortbildung, weil die nicht die Kapazitäten hat, mit den Schülern selber zu arbeiten. Da gab es auch Gruppe Hausaufgabenbetreuung und sowas oder diese Nachmittagsbetreuung für Zweitsprachler.
Katja Scharenberg zeigt Auswirkungen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an den Kooperationen mit lokalen Schulen auf.
Im Freiburger Umland, wo Bedarfe von Schulen im Bereich Inklusion aufgreifen und versuchen, diese Bedarfe wissenschaftlich zu begleiten. Also als Beispiel, es gab schon die Anfrage, bevor wir hier damals angefangen haben in Freiburg, sozusagen eine Schule, die sich Rückmeldung wünscht, wo steht sie gerade im Bereich Inklusion? Als wir dann hier angefangen hatten, dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre eigentlich eine gute Idee, das mal aufzugreifen, wo eine Schule sich eine wissenschaftliche Rückmeldung wünscht und wir versuchen, das sozusagen wissenschaftlich aufzugreifen, beziehungsweise haben wir das Projekt so gestaltet, dass wir die Schulen haben, auf der einen Seite die spezifische Bedarfe haben und auf der anderen Seite haben wir die Studierenden, die ihre Masterarbeiten empirisch schreiben sollen, das heißt mit qualitativen oder quantitativen Daten. Und wo wir gesagt haben, oder die Idee hatten, Mensch, es wäre doch eine super Idee, die Schulen und die Studierenden mal zusammenzubringen und da sozusagen eine wissenschaftliche Übersetzung hinzukriegen. Ja. Da haben wir das Projekt Frisbee initiiert, Freiburger inklusive Schulbegleitforschung. Das ist so ein Punkt, wo meine oder unsere Arbeit, glaube ich, sehr stark nach Freiburg und auch darüber hinaus sozusagen ausstrahlt, wo die Schulen mit uns zusammenarbeiten.
Auch Michaela Oettle wünscht sich, dass sie mit ihrer Arbeit die Kluft zwischen Theorie in der Hochschule und Praxis an der Schule überbrücken kann.
Das war auch eigentlich schon Thema meiner Promotion, nämlich Lehrkräfte unterstützen oder mehr Zugang zu teilchenphysikalischen Inhalten geben.
Konkret im Freiburger Kontext bedeutet das?
Ich habe halt meine Lehrkräfte von den Freiburger Schulen, die zu uns kommen, was mitnehmen, in ihre Schulen quasi zurückgehen und es ausprobieren. Und da ist die Forschung noch nicht abschließend gemacht, aber da hoffe ich mir natürlich drauf, dass da was in den Klassen ankommt und entsteht und mehr Kinderzugang und Spaß am Experimentieren haben und danach vielleicht im Endeffekt auch an Physik oder an einem naturwissenschaftlichen Studium oder Ausbildung oder Beruf bekommen.
Zudem kooperiert sie mit Freiburger Forschungsräumen.
Die sind mittlerweile unter der Schirmherrschaft von der Ökostation in Freiburg, ein außerschulischer Lernort quasi. Da können Schulklassen hinkommen und Experimente machen, ausprobieren und so weiter und so fort. und die haben ein begleitendes Qualifizierungsprojekt für Lehrkräfte.
Wir möchten den Beitrag nun mit den Empfehlungen der Wissenschaftlerinnen für den wissenschaftlichen Nachwuchs schließen. Im Sinne der Frauenförderung haben wir dabei vor allem junge Frauen im Sinn, die sich gerade im Berufsentscheidungsprozess befinden und über eine akademische Karriere nachdenken. Katja Maas empfiehlt, sich
sehr ausführlich damit zu beschäftigen, was man werden möchte und welche Berufe es überhaupt gibt.
Deshalb sollten Schülerinnen an Berufsorientierungsangeboten teilnehmen.
Und es ist auch wichtig, sich nicht nur zu überlegen, welche Richtung einem vielleicht Spaß machen würde, sondern auch, was man damit beruflich konkret machen kann. Und sich natürlich nicht von Gender-Stereotypen lenken zu lassen. Denn natürlich können Mädchen und Frauen auch im Bereich IT oder Elektrotechnik Berufe erkennen. Die müssen vielleicht eine gewisse Scheu verlieren. Und ja, Mädchen können auch Mathe und Physik. Es gibt so viele spannende Berufe im MINT-Bereich und die Unternehmen suchen ja auch händeringend nach solchen Leuten und auch nach Frauen.
Wissenschaftlerinnen rät sie, ihre Karriere zielstrebig voranzutreiben und sich in Paarbeziehungen nicht von traditionellen Geschlechterbildern leiten zu lassen.
Insbesondere dann, wenn es um die Kindererziehung geht. Da sind es ja dann doch meistens immer noch die Frauen, die zu Hause bleiben. Und da ist es halt ganz wichtig, sich nicht in traditionelle Rollen drängen zu lassen oder sich vielleicht irgendwie gesellschaftlich verpflichtet zu fühlen, da drin zu sein.
Monika Löffler rät gerade Schülerinnen, im Berufsentscheidungsprozess offen zu bleiben und sich nicht zu schnell zu stark festzulegen.
Augen auf, beobachten, ausprobieren, nicht immer alles zu Ende machen, was man mal angefangen hat, wenn man drunter leidet. Auch wirklich über den Tellerrand zu gucken. So. Also manchmal muss man Sachen ausprobieren, um zu merken, das hat was mit mir zu tun. Also auch eben in Berufe reinzugucken oder ein Praktikum zu machen oder mal einfach ja, beobachten zu gehen. So, was machen eigentlich Leute und Fragen stellen? Also ich finde immer, so Fragen stellen wird unterschätzt. Jemanden zu suchen, der offen ist, Antworten zu geben und dadurch dann eben auch Ideen zu gewinnen. Wege ergeben sich streckenweise auch. Manchmal braucht man Geduld, noch mal ein bisschen Spucke, aber so prinzipiell sich selber, in sich selber gut reinzuhören, was ist mir echt wichtig.
Angehenden Akademikerinnen rät sie zum Aufbau von sozialen Netzen.
Also das ist schon ein knackiger Weg, aber ich würde mir wünschen, dass den viel mehr Frauen machen und sich das zutrauen auch und ja, ihre Netzwerke schaffen.
Ingelore Ohmen-Welke rät Schülerinnen eine
so gute Ausbildung wie der Geist und die Leistungsbereitschaft hergeben. Natürlich.
Nachwuchswissenschaftlerinnen rät sie.
Wichtig ist, dass man guckt, erstmal eine Gruppe Gleichgestellter zu haben und dann auch zu sehen, dass man in die Fachverbände geht und in den Fachverbänden auch mal den Mund aufzumachen und teilzunehmen am Diskurs und dann auch da Bekanntschaften zu machen und Kooperationen einzugehen, soweit das geht.
Katja Scharenberg empfiehlt Schülerinnen im Berufsentscheidungsprozess eine proaktive Auseinandersetzung mit möglichen Berufsfeldern und
ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einen Beruf findet für sich, der einem Spaß macht. Weil dafür verbringt man zu viel Zeit mit der Arbeit. Und wenn es dann nicht Spaß macht, also grundsätzlich zumindest, dann sollte man sich vielleicht was anderes überlegen.
Angehenden Wissenschaftlerinnen empfiehlt sie vor allem ein Durchhaltevermögen. Auch dann, wenn mal etwas nicht funktioniert hat.
Wenn es Stolpersteine gibt, einfach aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, also sich nicht beirren lassen. Ja, also ich glaube, was man nicht aus den Augen verlieren soll, ist das Ziel, oder? Also das Ziel, worauf will ich hinarbeiten? Also zum Beispiel sich von vornherein zu fokussieren auf Dissertation ist so die erste Entscheidung, die man trifft. Findet man das überhaupt spannend? Und dann muss man für sich selber irgendwann überlegen, ist die wissenschaftliche Karriere, ist das ein Berufsfeld für mich oder nicht?
Also, bin ich das oder nicht?
Und macht mir Wissenschaft Spaß, ist das ein Arbeitsfeld für mich oder nicht?
Michaela Oettle rät insbesondere von einer geschlechtsbezogenen Berufswahl ab.
Wenn es irgendwie heißt, es ist ein Jungberuf oder es ist ein Jungstudium, das heißt, ich würde mich davon nicht beeinflussen
lassen. Okay.
Zudem rät sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs, bei Unsicherheiten aktiv um Hilfe zu bitten.
Es kommt keiner und macht einem die Arbeit und sagt, hey, was brauchst du? Ich helfe dir oder so. Sondern man muss Hilfe einfordern. Man kommt nur weiter, wenn man selber Hilfe irgendwie einfordert, wenn man sie braucht.
Gerade in männlich dominierten Feldern sollten junge Wissenschaftlerinnen die Stärken anderer Kolleginnen wahrnehmen und schätzen.
Dass man irgendwie gerade die Stärken, die Frauen haben, nämlich die Kommunikation und das Persönliche und das Mitgefühl, dass man das eher noch weiter pflegt, hervorbringt und dass es einen auch weiterbringt.
Mit diesem Plädoyer einer unserer Nachwuchswissenschaftlerinnen möchten wir die Vorstellung unseres Jubiläumsprojektes Frauen bilden Freiburg beenden und wir hoffen, dass Sie einen tieferen Einblick in das Wirken von Wissenschaftlerinnen in Freiburg gewinnen konnten. Und dass wir vielleicht die ein oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen, ermutigen konnten, einen solchen Weg als engagierte Wissenschaftlerin einzuschlagen. Wir bedanken uns herzlich bei unseren KooperationspartnerInnen, insbesondere bei den von uns interviewten Wissenschaftlerinnen der PH für ihre Offenheit und ihr Mitwirken. Die Wissenschaftlerinnen wurden interviewt von Sebastian Hartung, akademischer Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg.